Kinder und Jugendliche. Ich will euch ein bisschen mit hineinnehmen an die Anfänge, weil oft sehen wir etwas, was groß aussieht, wunderbar. Wenn man heute hier reinguckt, sagt man, wow, was für ein schönes Gebäude, so hell und freundlich hier in der Kreuzkirche. Aber wo hat es denn begonnen? Oft sind die Dinge, wo Dinge starten, die sehen ganz anders aus. Ihr habt ein bisschen im Clip auch gesehen, es wurden Bilder gezeigt, wie die Lebensmission gestartet hat. Und das war wirklich wie in einer hoffnungslosen Situation. Es war am Rande der Stadt eine wüste Steppe, Dornengestrüpp rechts und links. Die ersten Missionare hatten das erste halbe Jahr keine Toilette, da gab es einen Eimer für. Wenn etwas beginnt und startet, dann startet es oft in einer Situation, wo man noch nicht weiß, wie wird es denn weitergehen. Man braucht einen Blick, etwas zu sehen, was aktuell noch unsichtbar scheint. Wenn wir heute in unser Kinderdorf hineingehen, kommt man von der Straße aus Gonaïve. Gonaïve ist eine recht dürre Gegend, auch in Haiti. Haiti liegt in der Karibik, teilt sich die Insel gemeinsam mit der Dominikanischen Republik, dass man es ein bisschen verorten kann. Und wenn man hineinläuft, dann merkt man, es ist wie ein Klimawandel. So viele Bäume, so viele Frische, man hat Schatten. Es ist nicht so wie in der Stadt außen herum, wo es fast keine Begrünung gibt und einfach die Sonne direkt auf einen scheint und es sehr staubig ist. Aber wie ist das entstanden? Es ist entstanden, indem einzelne Menschen gesagt haben, ich werde Bäume pflanzen. Und es gab damals nur einen Handbrunnen. Und sie haben mit dem Handbrunnen gepumpt und in einzelnen Eimern diese Bäume begossen. Und sie beschützt vor freilaufenden Ziegen, damit die nicht abgefressen werden. Und ganz ehrlich, es ist doch schon ganz klar, nicht jeder Baum, der damals gepflanzt und begossen wurde, ist wirklich groß gewachsen. Und trotzdem haben wir heute wie eine schöne Oase. Wenn man bei Google Earth guckt, es gibt zwei grüne Orte in ganz Gonaïve. Eines ist das Datteldorf, das ist ein Restaurant mit Auberge, nennt man das, also wie so ein Hotelbetrieb. Und das zweite, das ist unser Kinderdorf. Und wenn wir heute davon sprechen, dass wir eine Baumschule haben und die Vision weitergeht, dass wir sagen, alle Familien und Kinder, die sei es in Schulpatenschaftsprogrammen bei uns sind, sei es in Mikrokreditkassenprogrammen bei uns sind, sei es in anderen Projekten, wir wollen, dass die Familien dort, wo sie wohnen in Gonaïve, jetzt auch anfangen zu pflanzen und Mandelbäume, Moringa-Bäume, andere Bäume gepflanzt werden und groß werden, auf das ganz Gonaïve mehr und mehr begrünt wird, dann muss man sagen, tolle Vision, oder? Aber das hat damals in der Steppe begonnen. Und wir wollen ein bisschen in die Bibel schauen und mal schauen, wo spricht Gott denn dort auch in Zeiten in der Steppe zu Menschen und was wird daraus? In 1. Mose im Kapitel 16 lesen wir die Geschichte von Hagar. Das ist ein Vers, der uns über die gesamte Jahreslosung schon begleitet, der aber nicht im Oktober weniger präsent ist wie zum Jahresanfang. Und ich will euch ein bisschen in die Geschichte mit hineinnehmen. Hagar war eine Magd, das heißt eigentlich eine Sklavin. Sie selber konnte nicht wirklich entscheiden. Wenn wir in die Geschichte schauen, Abraham und Sarah waren gläubige Menschen, sie haben aber keine Kinder bekommen. Und Gott hat ihnen versprochen, ihr werdet Vater und Mutter eines großen Volkes sein. Und sie selber wurden unruhig und dann war die Idee geboren, naja, wenn das irgendwie halt so nicht klappt mit uns, offensichtlich wurde die Sarah nicht schwanger, dann nimm doch bitte meine Magd Hagar. Ich glaube persönlich nicht, dass sie die Möglichkeit hatte zu entscheiden, ob sie das will oder nicht. Fakt war, Hagar wurde schwanger und danach wurde sie auch ein bisschen hochmütig und arrogant und hat die Sarah als ihre Herrin so oft geärgert und zur Eifersucht getrieben, weil sie ja jetzt die Kinder für den Mann bekommen hatte, dass es unheimlich viel Streit gab und die Sarah sie hinausgeworfen hat. So war Hagar auf der Flucht mit ihrem Sohn in der Wüste, in einer Situation, wo sie aufgegeben hat. Hoffnungslos. Sie war bereit zu sterben. Sie war bereit, ihren Sohn zu opfern. Sie war bereit, ja, zu sagen, meine Situation ist total auswegslos. Es gibt keine andere Lösung mehr. Und in diese Situation hinein, wo wir vielleicht auch menschlich sagen können, naja, teils fremdverschuldet, teils selbstverschuldet. Das ist Gott total egal, woher es denn kommt, was dich dazu gebracht hat, in dieser ausweglosen Situation zu sein. Gott reagiert. Und was macht Gott? Gott spricht im Vers 13 zu Hagar und sagt: Ich bin ein Gott, der dich sieht. Ich muss selber weiterklicken, gell? Genau. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Und er spricht hinein in ihre Situation. Sein Blick fällt auf ihr Leben. Und das ist ein ganz wichtiges geistliches Prinzip. Wenn ein Blick auf eine Person fällt, dann sehen wir sie an. Und Ansehen gibt Ansehen. Wenn wir Menschen ansehen in ihren hoffnungslosen Situationen, dann erheben wir die Würde von ihnen, ihre Originalität, ihre Einzigartigkeit und sagen: Ich sehe dich. Und das ist genau das, was Gott in diesem Moment macht. Und er nimmt sich raus aus dieser Situation, gibt ihr Anweisung, was zu tun ist und spricht prophetisch hinein und sagt: Du wirst Mutter einer großen Nation sein und segnet diesen Sohn und spricht Leben, sagt auch, was zu tun ist und lebt dieses: Ich sehe dich. Da ruht ein Blick auf ihr. Und es ist ein bisschen wie wenn auf diesen hoffnungslosen Fall Hagar ein Los fällt, der Lotterie Gottes. Denn sein Blick fällt auf dieses Leben. Und ich wurde mal gefragt von jemandem in Haiti: Warum eigentlich Haiti? Warum engagierst du dich genau für dieses Land? Und oberflächlich hätte ich jetzt einfach antworten können: Ist doch klar, ich habe es ja mitgeheiratet mit meinem Mann. Und es hat mich aber nicht losgelassen, diese Frage, weil für mich persönlich hatte ich in dem Moment gar keine richtige Antwort. Verstehst du, wie ich meine? Wenn ich sage, ja wegen meinem Mann, dann ist es ja aber sein Grund und nicht meiner. Und ich bin dieser Frage nachgegangen und ganz tief in meinem Herzen habe ich eine Antwort gefunden. Und ich weiß, ich liebe Haiti, weil es ein hoffnungsloser Fall ist. Ich selbst bin auch ein hoffnungsloser Fall. Wenn ich in meine Lebensgeschichte schaue, rein gesundheitlich wurde über mir gesagt, dass ich zu 98% hochgradig behindert sein werde, wenn ich geboren bin, weil meine Mutter starke Medikamente nehmen musste. Sie hatte einen Gehirntumor, während sie mit mir schwanger war. Manchmal bin ich ein bisschen verrückt, vielleicht liegt es daran, aber ich bin eindeutig gesund. Auch ich bin ein hoffnungsloser Fall und auch im Alltag immer wieder. Und Jesus benutzt mich trotzdem. Sein Los fällt auf mein Leben und er gebraucht mich und geht mit mir. Haiti selber ist bekannt als das ärmste Land der westlichen Hemisphäre. Immer wieder von Naturkatastrophen gebeutelt, immer wieder von wirtschaftlichen Embargos eingeschränkt. Ganz aktuell steht Haiti wieder stark unter Druck durch die Dominikanische Republik. Da gibt es einen Streit über den Grenzfluss, wo Haiti jetzt einen Bewässerungskanal baut, während die Dominikanische Republik bereits 11 hat. Haiti ist ein Land, was oft unter Druck kommt wegen globalen Ungerechtigkeiten, auch wegen eigenen politischen Situationen, die sie nicht unter die Füße bekommen. Die Sicherheitslage ist prekär. Angst hat sich festgesetzt. Das merken wir stark, wenn wir mit Menschen arbeiten. Das ist nicht nur mal eine kurze Unsicherheit, sondern es ist wie schon fest verankert. Kriminelle Banden kidnappen seit über 2 Jahren immer wieder Leute. Die Nationalstraßen sind aktuell nicht frei. Die Hauptstadt, wer kann, der vermeidet sie. Transportwege, wenn die geschlossen sind, was passiert? Alle Preise steigen. Ein Land, wo es vorher schon immer Hunger gab, in den letzten Jahren, die Preise steigen immer mehr. Die Hungersnot und die Armut ist wirklich verheerend. Und manchmal, wir begleiten dieses Land schon so viele Jahre, denkt man, man würde sich Durchbruch wünschen, dass es endlich mal nach vorne geht. Manchmal geht es ein bisschen vor, dann denkt man, geht es wieder zurück. Es scheint so hoffnungslos und die Menschen sind müde und zermürbt und man merkt es ihnen wirklich an. Die einzelnen Schicksale von anfragenden Personen, die bei uns an dem Tor klopfen und sagen: Könnt ihr bitte dieses Kind aufnehmen im Kinderheim? Könnt ihr bitte meine Familie unterstützen durch eine Schulpatenschaft, dass ich mein Kind in die Schule schicken kann? Könnt ihr mir bitte einen Betrag geben, damit ich mit meinem Familienangehörigen, der krank ist, zum Krankenhaus gehen kann, wo ich alles bar bezahlen muss? Lauter solche Anfragen kommen bei uns täglich durch dieses Tor hinein. Und die Schicksale dieser Personen, die sind wirklich bewegend. Willst du für diesen Menschen, vielleicht nicht für alle, aber für eine Person, ein hoffnungslos sein? Viele dieser Personen beten schon lange, weil sie wissen, Gott ist der Einzige, der ihnen helfen kann. In Haiti gibt es viele gläubige Menschen, aber trotzdem sind sie arm. Und wenn sie beten, möchtest du vielleicht die Gebetserhörung sein, indem du eine Patenschaft übernimmst und ein Kind über Jahre hin begleitest? Es ist wie, ja, im Neuen Testament wird öfters über Lose gesprochen. Und wir müssen das ein bisschen verstehen. Ich benutze das heute ein bisschen als Parallele, gell? Das bedeutet nicht, dass wir jetzt alle anfangen, Lose zu losen über wichtige Entscheidungen. Die müssen wir schon selber treffen in unserem Leben. Aber wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir, dass in Gemeinden oft gelost wurde, wenn es darum ging, wen senden wir wohin? Wenn es um Berufung ging, Leute zu schicken, einen Dienst aufzugreifen, da wurde eine Not gesehen und dann wurde gesagt, wen Gott sollen wir denn senden? Und dann haben sie das losgeworfen. So lesen wir das. Und ich finde diese Idee so interessant. Möchtest du dich heute in den Lostopf setzen und sagen, Gott, du darfst dein Los werfen mit meinem Leben? Du darfst mich senden? Du darfst meine Zeit, mein Gebet, mein Engagement, auch meine Materialien verwenden als Los, vielleicht um ein einziges Leben zu einem Hoffnungslos zu verwandeln und den Blick auf jemanden zu richten. Möchtest du ein Joker oder das Ass im Ärmel eines anderen sein? Zugleich bleiben diese Menschen einfach Menschen, ja, und diese Kinder bleiben Kinder, und wenn wir die Kinder mit begleiten, dann gibt es natürlich auch, wo Kinder aufwachsen und Menschen sind, Dinge, die gut laufen und Dinge, die nicht so gut laufen. Und es gibt immer mal wieder auch Schwierigkeiten und Herausforderungen. Und das ist so schön, das stört Gott nicht, auch wenn es ein geistliches Prinzip ist, dass Gott hinblickt und er Vision hat. Er geht mit uns den menschlichen Weg, so wie mit uns allen, oder? Manchmal verstehe ich es nicht, dass Gott Menschen erwählt, seinen Dienst zu tun, weil wir einfach so viele mit hineinbringen. Aber das hat ihm gefallen, das gefällt ihm bis heute. Und so blickt Gott in der Zusage, ich bin ein Gott, der dich sieht. Er blickt über das menschlich Sichtbare hinaus. Er sieht ein Potenzial, das wir noch nicht sehen können. Und er ist am Wirken und sein Los fällt. Und wenn wir jetzt Haiti anschauen, dann sagen wir, ja, wisst du, in der korrupten Politik, wie soll denn da eine Veränderung passieren? Ich weiß es nicht. Aber was wäre, wenn Gott sagt, es ist doch schon alles da? Ich will euch mit hineinnehmen in ein paar Geschichten. Wir betreuen über 260 Familien in den Schulpatenschaften. Was wäre, wenn in diesen Familien die neuen, integeren, treuen, gottesfürchtigen Personen schon da sind, die später Geschäfte führen und Politik zum Erfolg bringen? Nach der Schulausbildung gibt es bei uns einen Ausbildung- und Studienfonds, weil wir sagen, jedes Kind, das bei uns im Programm ist, soll eine Berufsausbildung erlernen, entsprechend ihrer Fähigkeiten. Früher war das ein bisschen so, wenn der Pate weiter unterstützt hat, ging das weiter, und wenn nicht, dann ist das Kind halt dann bei der Schulbildung stehen geblieben. Und dann haben wir gesagt, so wollen wir das nicht weiterführen. Ab 2013 haben wir einen Ausbildungsfonds gegründet, der es jetzt ermöglicht, dass mehrere Leute finanziell zusammenlegen können und den Kindern wirklich eine gute Ausbildung zur Verfügung stellen. Und ich möchte euch ganz besonders über eine Person ein bisschen erzählen. Es gäbe so viele Lebensgeschichten, ich kann nur ganz wenige heute jetzt aufgreifen. Das ist Paul Ketia. Paul Ketia war eines Tages einfach ein Mädchen, wo der Papa angeklopft hat an die Tore von der Lebensmission und gesagt, Sie ist die Älteste. Ich habe noch 3 weitere Kinder. Und meine Kinder werden dieses Jahr nicht in die Schule gehen können. Und ich kann es einfach nicht bezahlen. Und dann hat die Lebensmission einen Patenschaftsantrag gestellt und wurde ein Pate gefunden. Und die Ketja ist in unser Programm aufgenommen worden. Sie hat die Schule besucht, so wie jedes Kind. Manchmal war sie besser, manchmal war sie schlechter. Und so lief sie durch die Schule. Und als die Schule fertig war, hat der Pate gesagt, ich unterstütze dich auch weiter für ein Studium. Und so war sie die erste Älteste aus der Familie, die von Gonaif weggegangen ist in die Hauptstadt, um Administrationswissenschaften mit Schwerpunkt Buchhaltung zu studieren. Und das war sehr herausfordernd für sie. Sie hatte niemand in der Familie, der diesen Weg schon mal gegangen ist und ihr mit Rat und Tat zur Seite stehen konnte. Das ist sehr interessant von ihr zu hören, wie ihr erster Weg war, wie eine Wegbereiterin letztendlich. Sie war erfolgreich, kam wieder zurück und hat dann erstmal Berufserfahrung woanders noch gesammelt und hat sich dann bei uns bei einer offenen Stellenausschreibung beworben. Sie hat begonnen als Sekretärin der Patenschaft und hat 5 Jahre auf diesem Posten gearbeitet und hat gesagt, jetzt verstehe ich, was ihr da tut. Jetzt sitze ich nämlich plötzlich auf der anderen Seite des Stuhles, nicht als Empfänger, sondern als Teil des Projektes zu geben. Jetzt verstehe ich diese Vision. Jetzt verstehe ich, wie ihr das alles umsetzt und was denn da alles an Aufwand auch dahinter steht. Heute ist die Ketja eine unserer besten Bereichsleiterinnen, als Frau auch wieder eine Wegbereiterin in einer Kultur, wo wenig Frauen in Leitungspositionen sind. Wunderbar, eine integre, treue Person, die jetzt nicht nur wie die Ausländer irgendwie die Leute motivieren können, treu ihre Sachen zu machen. Sie steht vor den Kindern heute und kann sagen, dort wo ich heute bin, kannst du auch hinkommen. Denn auf mich ist einfach nur ein hoffnungslos gefallen. Gott hat mich gesehen, ein Pate hat mich gesehen. Und ich war treu und habe meine Dinge getan. Und das hat mich dort an die Position gebracht. Und das ist eine ganz andere Aussage, die die jungen Leute ermutigen. Versteht ihr, wie ich meine? Wie wenn das irgendwer sagen würde. Das ist ein Beispiel von, wie Gott eine Situation, die für den Vater oder für die ganze Familie hoffnungslos war, umändert und sie zum Segen setzt für so viele andere Familien heutzutage. Ich möchte aber auch über eine andere junge Frau sprechen, die bei uns beim Mittagstisch immer gesessen ist zum Mittagessen als Familie. Das ist Gisela. Gisela bedeutet als Name, Gott ist da. Und Gisela ist ein Kind, als Kind groß geworden bei einer Familie. Die Mutter hatte, ich weiß nicht, ob sie von einem Mann 2 Kinder hatte oder normalerweise, sie hat 7 verschiedene Kinder von verschiedenen Männern. Ganz arm. Mutter hat selber nicht wirklich jemals die Schule besuchen können. Und um ihre Kinder irgendwie durchzubringen, hat sie Folgendes getan. Das ist in Haiti nicht unüblich. Sie hat einfach ihre Mädchen in andere Familien abgegeben. Das nennt sich Rest-Avec in Haiti. Das ist wie eine moderne Sklaverei. Die Mädchen werden abgegeben, die werden dort arbeiten in dieser Familie. Wenn sie Glück haben, dürfen sie auch in die Schule, aber viele auch nicht. Und was man da so arbeiten muss, den ganzen Tag von früh bis spät, sie sind nicht gleichwertig wie leibliche Kinder. Sie sind freiwillig für sexuelle Übergriffe. Und Gisela, wenn man ihre Geschichte anhört, dann ist es wirklich herzzerreißend. Die Frau war mehrfach schwanger durch diese missbräuchlichen Beziehungen. Einmal wurde das Kind nach der Geburt vor ihren Augen getötet. Einmal wurde sie so lange geprügelt, bis sie das Kind verloren hat. Und diese junge Frau war immer fleißig, weil das hat sie gelernt, immer alle Arbeiten zu machen. Und wenn man sie anguckt, sie hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Man fragt sich, wie sie das schafft. Und mein Mann wurde auf sie aufmerksam, weil ihr Bruder geheiratet hat. Und dann wurde sie wie als Zugabe zur Hochzeit mitgeschenkt, dieser anderen Familie, damit die eigene Familie sie los hat, ein Esser weniger. Und so wurde sie weitergereicht. Und so kamen wir in Kontakt und sie ist uns aufgefallen, weil sie auf den Baustellen immer ganz fleißig Essen gemacht hat und gearbeitet hat, um die Bauleute mitzuversorgen. Und so sind wir in Kontakt gekommen, haben ihre Geschichte angehört Und sie arbeitet mittlerweile als Tagelöhner, als Waschfrau und Köchin in der Lebensmission. In einem sicheren Umfeld, wo die Frau einen Lohn bekommt und raus kann aus diesen missbräuchlichen Beziehungen, ein Leben aufbauen kann außerhalb dieser modernen Sklaverei. Auch das ist Mission. Nicht immer nur Kinder, sondern auch Arbeitsplätze schaffen, die es Menschen ermöglichen, ein neues Leben aufzubauen, aus hoffnungslosen Lagen herauszukommen. Und genau das ist es, wenn wir in Römer 8 lesen, wir hoffen aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllen wird. Wir sehen immer nicht in dem Moment, was denn werden wird. Aber Gott sagt, sähe aus, investiere. Geh auf Menschen zu, nimm den Eimer treu bei der Hitze und gieße. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist das, was Gott uns zuspricht. Und es ist so wichtig, wir wollen Menschen nicht abspeisen und in den hoffnungslosen Situationen lassen und ihnen zusprechen. Ja, weißt du, Gott liebt dich ja. Gottes Liebe reicht aus. Nein, es braucht immer beides. Jesus ist da, vollkommen präsent, mit seiner Liebe und seiner Gnade und seinem Frieden, ja. Aber es braucht diese alltagspraktischen, erfahrbaren Liebestaten, die eben bedeuten, Essen zu geben, die eben bedeutet, Schulbildung zu geben. Vielleicht auch, ach, ich bin in der anderen Folie, genau, vielleicht auch zu bauen. Das wollte ich euch noch erzählen als kurze auch Geschichte. Mein Mann hat eben 2011 diese Bauprojekte gegründet und als wir als Familie in Haiti waren, Haiti ist wirklich sehr heiß im Sommer und dann noch schwül und feucht und wenn die Regensaison beginnt und der Regen fällt, dann waren wir immer super glücklich, weil dann wird es ein bisschen kühler und dann waren wir Europäer in unserem Missionshaus, das ist jetzt für deutsche Verhältnisse auch nicht edel, gell? Aber für haitianische Verhältnisse ist das schon super. In unserem soliden Haus waren wir und haben uns gefreut, weil wir gesagt haben, jetzt wird ein Film angemacht und alle mit einer dünnen Decke endlich mal sich zudecken im Bett und nicht immer alles so von sich schmeißen, weil es so heiß ist. Es war für uns immer ein Fest, wenn es mal geregnet hat. Und dann hatte ich mit dem Juvens gesprochen. Juvens ist hier unten mit seiner Familie vor der Blechhütte. Es ist ein junger Mann, der durch das Patenschaftsprogramm Schneiderlehre gemacht hat. Und ich habe ihn gefragt, Juvens, wie ging es euch denn gestern Nacht bei dem Regen? Und er sagte, naja, du weißt ja, ich war halt gestanden. Habe ich nicht verstanden. Ich war da in meinem Bett mit meiner Decke glücklich, gell? Und sagte, wie, du warst gestanden? Ich sagte, naja, du weißt ja, wo wir wohnen in der Hütte. Er hat eine Mama mit vielen verschiedenen Geschwistern, ein Mädchen davon hat eine körperliche Behinderung. Und wenn es denn dann regnet, dann sitzt die Mama mit den Kleinsten auf dem einzigen Bett, den es dies da gibt in dieser Hütte. Und die Großen und vor allem er als Ältester, er steht dann, weil das Wasser von hinten bis vorne durchläuft am Berghang. Das ist nochmal ein anderes Erleben, gell? Ich in meinem Haus, glücklich, dass es regnet. Ich kann heutzutage verstehen, dass viele Haitianer Regen nicht mögen, weil es eine reale Bedrohung ist. Und für diese Familie durften wir ein Haus bauen, das sind Vorher-Nachher-Bilder. Warum erzähle ich das? Weil es eben beides braucht. Es braucht Jesus, aber es braucht diese erfahrbaren Liebestaten. Es braucht, dass das Los der Lotterie Gottes auf Menschenleben fällt, damit sie sich tatsächlich gesehen und geliebt wissen, damit das, was die Bibel über Hoffnung sagt, real wird. Es ist geschrieben, diese Hoffnung geht nicht ins Leere. Es ist geschrieben, diese Hoffnung ist uns ein sicherer und fester Anker. Und das können wir hier in Europa erleben, sei es in Situationen, wo wir eine schlimme Diagnose haben. Das können wir überall auf dieser Welt erleben, auch Menschen in Haiti. Und in Haiti, wenn man isst, dann gibt es so ein Tischgebet. Und das Tischgebet ist so wie hier so eine gewisse rituelle Formel, die plappert man als ohne drüber nachzudenken. Und der letzte Satz davon ist, gib bitte denen, die jetzt gerade nichts haben. Und ich habe es geliebt, ein bisschen provokant auf diesen Satz zu reagieren und als zu sagen, ja, wie sollte denn das aussehen, wenn du jetzt hier isst und betest, Gott, gib mal bitte denen, die nichts haben. Durch wen will Gott denn den anderen geben? Ist es nicht dran, die Hälfte von deinem Teller zur Seite zu machen und loszulaufen zur Nachbarin, die gerade nichts zu essen hat? Diese Fragen sind nicht provokant allein in Haiti, sondern eigentlich auch für uns, oder? Mission ist immer persönlich. Ihr seht es. Ich fordere euch heraus. Es ist nicht immer die anderen, die gehen. Ja, wir waren oder sind Missionare. Wir waren es nicht, wir sind es, wir bleiben es. Aber auch jeder Einzelne, der hier heute Morgen sitzt, ist ein Missionar. Ob du es willst oder nicht, du bist beauftragt und berufen zu gehen. Wohin Gott dich sendet, das darfst du ihn fragen. Du darfst dich in diese Lotterie hineinbegeben und sagen, Gott, dein Los darf fallen. Und es wird nicht philosophisch sein, sondern auf einzelne Leben fallen. Wo sendet Gott dich hin? Wir haben einen Gott, der sagt, ich bin ein Gott, der dich sieht. Und wir wollen seinem Blick nachspüren. Wir wollen beten und wirklich von Herzen sagen, Gott, lass mich sehen, was du siehst in Situationen, die hoffnungslos sind, in Situationen, wo noch nicht sichtbar ist, was in Zukunft sein wird. Ich will treu säen, ich will treu geben, um eines Tages eventuell zu ernten oder dass sogar andere ernten. Gott sagt oft, es ist schon alles da, auch wenn es noch in Rohmaterialform ist. Ich glaube, die Lösung Haitis ist bereits da. Die schlummert in den neuen Generationen. Aber wer investiert in sie? Unsere aktuellen Bedarfe als Lebensmission sind ganz vielfältig. Zum einen natürlich vom Kinderdorf. Mit einer Hauspatenschaft oder einer Kinderdorfpatenschaft kann man ein Kind begleiten, das gesamte Projekt mitfinanzieren. Schulpatenschaften ebenso. Wir haben dieses Jahr einen großen Glaubensschritt nochmal gewagt und gesagt, wir stellen eine zusätzliche Person vollzeitlich ein, um die Studenten besser zu betreuen, weil unsere Studenten tatsächlich wirklich auch müde und zermürbt sind durch die Sicherheitslage und verschiedene Situationen. Und viele wollen sich natürlich einschreiben und sagen, ich wandere aus nach USA, ich wandere aus in ein anderes Land. Und unsere Vision ist es, Haitianern zu helfen, ihr eigenes Land aufzubauen. Und auch das braucht Glaube und Hoffnung, aber es braucht auch die konkrete Möglichkeit und Begleitung durch das Studium hindurch, eine Vision für ihr Land zu entwickeln. Und das ist für uns ein größerer Glaubensschritt gewesen. Und auch hier sind wir dankbar, wenn Leute sagen, ich möchte diese Stelle als Arbeitsstelle für die Betreuung für unsere Studenten mit freisetzen, mit einem monatlichen Betrag für die als Mitarbeiterpate. Ihr dürft euch einklinken, auch im Gebet. Wir haben eine Gebetswerkstatt, wo wir akute Anliegen immer wieder hineinschreiben. Und so wollen wir uns aufmachen und einfach sagen, Gott, auch wie Hagar, wir wollen aus der Situation, die hoffnungslos ist, aufstehen und uns bewegen. Hagar musste aufstehen und sie musste sogar in die Richtung zurückgehen, in die sie nicht wollte. Wir wollen offen sein, dorthin zu gehen, wo er uns hinsendet. Wer weiß, jetzt beginnt wieder Advent und es beginnt auch wieder Weihnachten. Vielleicht habt ihr Lust, auch irgendeine Aktion zu starten für Haiti. Ich weiß aber auch, als Gemeinde unterstützt ihr viele andere Missionare. Vielleicht auch für woanders. Es geht um unser Herz. Und es geht auch darum, dass Gott dir ganz persönlich zuspricht und sagt, ich bin ein Gott, der dich sieht. Das gilt für die Haitianer genauso wie heute Morgen hier für jeden Einzelnen. Und wenn du heute Morgen da bist und sagst, ich wünsche mir das ganz konkret neu zu erleben, dass Gott mich sieht in meiner Lage, dann bist du eingeladen. Ich liebe es persönlich für Menschen zu beten, werde einfach Teil vom Gebetsteam auch nachher sein. Und wenn ihr sagt, ich habe aber noch so viele Fragen zu Haiti, wir haben hinten einen Infostand, da dürft ihr euch auch gerne danach nochmal an uns wenden und eure Fragen loswerden. Seid gesegnet als Gemeinde. Seid gesegnet als Einzelpersonen und möge Gottes Blick alle Zeit auf euch ruhen. In hoffnungsvollen Zeiten genauso wie in hoffnungslosen Zeiten, weil Jesus ist unser Joker in unserem Ärmel. Amen.